Harald hat was Interessantes gebetet. Er hat gesagt, lass mich hören, wie ein Jünger hört. Oder lasst uns hören, wie Jünger hören. Und das ist auch das, was mich heute Morgen bewegt. Wir sind in einer Zeit, von der die Bibel sagt in Daniel 7,25, dass der Teufel als Treiber die Leute vorantreibt und hetzt und man kommt zu keiner Ruhe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht einmal undankbar, dass mich dieser Unfall erreicht hat, weil durch das war ich ein bisschen außer Gefecht und zur Ruhe gebracht. Hat auch Vorteile. Man kommt zum Nachdenken, wo man normalerweise nicht nachdenken würde. Aber was mich jetzt von diesem geistlichen Hören, wie ein Jünger hört, hier bewegt, das ist an und für sich etwas, das mich schon oft umgetrieben hat. Wenn du zwei Gläubige hast und beide Gläubige lesen die gleiche Bibelstelle, dann kann es sein, die kommen zu absolut entgegengesetzten Erkenntnissen. Das ist auch der Grund, warum es so viele Richtungen gibt, warum es so viele Zersplitterungen innerhalb der Gläubigen gibt. Viele Dinge sind auch berechtigt, dass die unterschiedlich laufen. Wir sind das Produkt unserer Vergangenheit, unserer Erfahrung, aber manche Sachen sind sinnlos. Da siehst du einfach, das lesen zwei dasselbe und hören geistlich genau das Gegenteil. Es ist unterschiedlich, was der eine als Sünde ansieht, es ist unterschiedlich, was der andere als Sünde ansieht. Der eine sagt, das ist geboten, und legt ganz viel Wert drauf. Der andere sagt, nee, das ist egal. Der dritte sagt, das ist verboten. Also es ist einfach interessant. Da ist irgendwo, passt es nicht zusammen. Selbst wenn es um die Offenbarung Jesu Christi geht, um den Sohn Gottes. Katastrophe. Ich habe gerade ein bisschen Auseinandersetzung mit Kreisen, die ich schon vor 25 Jahren kennengelernt habe aus dem Allgäu. Und das sind Arianer. Arianer ist eine interessante theologische Richtung gewesen in der Kirchengeschichte. Arius war ein Presbyter aus Alexandria, ein Ältester, und der hat gelehrt, dass Jesus nicht Gott ist. Und da wird dann manchmal die Diskussion über die Trinitätslehre vorgeschoben. In Wirklichkeit geht es um das alles gar nicht. Es geht nur um die Person Jesu, um seine Gottheit. Und das muss ich sagen, wenn ich Bibel lese, wie ein Jünger liest, dann glaube ich, dass Gott sagt, was er wirklich meint. Und dass er da nicht was verschlüsselt ist, wo ich dann durch Tricks dahinter kommen muss. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, ich muss halt alle Stellen lesen, gell? Das ist klar. Eine Stelle reicht nie, sondern immer alle vor der Sache. Und die Bibel sagt, dass da Jesus in der Gestalt Gottes war. Und wenn sie dann sagt im Johannesevangelium, dass der Herr Jesus nicht nur in der Gestalt Gottes war, sondern dass er im Schoß des Vaters war und niemand vor Gott was weiß als Jesus allein. Und wenn Jesus selber zum Vater betet und sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Grund der Welt gelegt war, dann muss ich sagen, wenn man dann behauptet, Jesus ist erst in die Existenz getreten, als er geboren wurde in Bethlehem, dann muss ich sagen, Leute, dann schmeißt doch eure Bibel in die Ecke, wenn ihr nicht glaubt, was drinsteht. Wisst ihr, man kann ja über manche Sachen unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt Dinge, die stehen so glasklar. Gell? Da kommen so Tricks, das macht mal Zeuge Jehovas zum Beispiel auch. Da kommen so Tricks, die haben ja gesagt, Jesus ist wiedergekommen, bloß hat es keiner gesehen, er ist unsichtbar in den Himmel wiedergekommen. Adventisten haben das auch gesagt. Gell? Das ist dann relativ einfach. Dann sagt man ja, Jesus war nicht da, sondern er war gegenwärtig in den Gedanken Gottes. So ein Unsinn. Nicht in den Gedanken Gottes, sondern die Bibel sagt glasklar, er war im Schoß des Vaters, er war sogar in der Gestalt Gottes, wie Gott Geist. Wisst ihr, aber jetzt, da musste ich ja fragen, das sind oft ehrliche Leute, die Gott dienen wollen, warum kommt der eine zu so einem Schluss und der andere zu einem völlig anderen? Der Katholizismus mit seinem Augustinus, der hat wieder die ganze Lehre so überhöht, dass er, ich sag's mal so, wieder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Warum? Warum haben wir auch keine Angst vor Gott? Wir haben einen dreimal heiligen Gott. Und dann siehst du, wie die Christenheit sich die Schädel einschlägt wegen einer bestimmten Frage, die, wo du letztendlich sagen musst, ist das entscheidend? Oder lesen wir einfach, was geschrieben steht und hören, was da gemeint ist. Zum Beispiel, man muss das einmal ganz nüchtern sachlich sehen. Gott sagt im 2. Mose 20, Vers 5, dass Gott die Sünde der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Das ist die Erklärung fast von allen Katastrophe, Unglücken, Fluchlinie, die ihre Familie findet. Ich komme selber aus so einer Linie. In dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, die Wiedergeburt erlebt habe, ist die Fluchlinie wie abgeschnitten worden. Man muss einfach glauben, dass Gott das sagt, was er meint, und meint, was er sagt. Aber wieso sagt jetzt der eine, nö, das spielt gar keine Rolle, der andere sagt, das ist wohl die Lösung. Wisst ihr, wenn du mal siehst, zu was der Mensch fähig ist, diese ganze Dinge, ich habe das am Mittwoch in der Bibelstunde auch versucht zu erklären, diese Genozide, das heißt diese Massenmorde, wir dürfen doch nicht glauben, dass Gott das laufen lässt. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland schon den Massenmord an den Juden bezahlt hat. Aber es gab viele, viele solche Massenmorde. Zum Beispiel auch das, was passiert ist in Armenien, solche Dinge. Und man darf nicht vergessen, die Bibel sagt ganz klar, das mosaische Gesetz gilt für Gläubige nicht. Für uns. Christus ist das Ende des Gesetzes. Aber für Nichtgläubige, sagt die Bibel, für Sünder, Ehebrecher, Knabenschänder und für alle diese Leute, Betrüger, Lügner, Mörder, für die gilt es. Aufteilung ist jetzt von mir zitiert frei. Für die gilt das mosaische Gesetz. Das heißt, damit hast du doch letztendlich hier eine tickende Bombe, auch in Deutschland. Jetzt dürfen doch die Gläubigen nicht beginnen, plötzlich sich dieser Welt anzupassen und diesen gesetzlichen Regelungen anzupassen. Wobei ich betonen möchte, dass ein Gläubiger immer gesetzestreu dem Gesetzgeber sich unterwirft. Es sei denn, es ist Sünde. Aber da siehst du, da wird dann angepasst. Und wenn in der Bibel steht, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, dann ist es halt so, da ist mir dann egal, was europäisches Recht hier sagt. Dann kann ich jetzt nicht die Gemeindepraxis ändern, bloß weil es Europa sagt, sondern das ist biblisch. Und da ist halt die Frage, warum können wir das nicht halten? Warum können wir nicht leben, nicht über das Geschriebene hinauszugehen? Wenn die Bibel eine Grenze macht, warum können wir nicht sagen, hier ziehe ich die Grenze, hier sage ich auch nichts. Wenn Gott nichts sagt, sage ich auch nichts mehr. Da wird immer spekuliert. Zweiter Timotheus 2,15 sagt das Wort der Wahrheit, Recht zu teilen. Ich muss schon bestimmte Regeln einhalten. Ich muss Israel und die Gemeinde unterscheiden. Ich muss die Apostelzeit und die Endzeit unterscheiden. Aber unabhängig von dieser Unterscheidung, die ja logisch auch von der Bibel dargelegt wird, müssten eigentlich laut Epheser 4, Vers 13 die Gläubigen zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Das heißt, ich sage es mal ganz einfach, wenn jeder beim Bibellesen, jeder bei der Verkündigung hört, wie Jünger hören, die Stelle aus Jesaja 50, dann müssten hier eine Einheit geschehen, eine Gleichschaltung. Wir wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir haben eine Zersplitterung, wie sie unbeschreiblich ist. Wo kommt das her? Haben wir ein Problem mit Hören? Ich meine jetzt nicht das Hören akustisch. Ich hatte mal einen Unfall, habe mir mal, eigentlich nur zwei Unfälle gehabt, drei in meinem Leben, habe mir mal das Gehörknöchelchen abgebrochen, da diese Kristalle, ich weiß nicht, wie die heißen, auf jeden Fall sind das so Dinger da oben im Ohr. Dann hatte ich Gleichgewichtsstörungen, da musste ich immer zum Hals-Nase-Ohren-Arzt zum gucken, ob ich nur richtig höre. Das meine ich nicht. Also ich meine das Hören mit dem Herzen. Hören, wie ein Jünger hört. Wo ist das Problem? Dass zwei lesen, zwei hören und genau das Gegenteil hören. Ich habe einen Bruder gehabt, dem habe ich ungefähr 7 Probleme erörtert, die zwischen ihm und seiner Gemeinde bestanden haben. Und ich habe ihm in 4 Punkten Recht gegeben und in 3 habe ich ihm heftigst widerstanden. Am Tag drauf kam dann einer der Ältesten dieser Gemeinde und sagt, du hast ihm ja Recht gegeben. Sag ich, Moment mal, langsam. Ich habe ihm gar nicht Recht gegeben, sondern ich habe ihm nur zugestimmt, wo er ja wohl etwas richtig sieht und habe gesagt, das andere ist falsch. Das Interessante war, der Bruder hat nur das gehört, wo ich ihm Recht gegeben habe. Das, wo ich ihm nicht Recht gegeben habe, sondern nicht gehört. Und so ist geistlich auch. Wir wollen immer nur das hören, was uns gefällt, was mit unserer Richtung konform ist. Wir hören immer nur das, was wir wollen. Jetzt ist die Frage, ist das Hören, wie ein Jünger hört? Was mir aufgefallen ist in der Offenbarung 2 und 3 bei den Sendschreiben. Ist ja berühmt. Da kommt so massiv, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. wer ein Ohr hat zu hören. Der Jesus hat hier nicht gemeint, dass jemand gar kein Ohr hat, sondern er meint hier das geistliche Ohr. Wer innerlich ein Ohr hat, wirklich zu hören, was Gott sagt, der soll zuhören. Ich versuche es zu vereinfachen. Wenn ich kein Ohr habe zu hören und nicht zuhöre, dann passiert was ganz Einfaches. Dann werde ich nicht verstehen, was gemeint ist. Und dann werde ich letztendlich das Opfer einer Richtung. Ich sage es ganz ehrlich, ich hätte nie geglaubt, dass es so schwer ist, selbst unter Bibeltreuen eine individuelle Meinung zu behalten. Das ist ein ungeheurer Kampf. Das sind dauernd Leute, die versuchen dich, ich sage es jetzt mal vielleicht unschön, mit einer Gehirnwäsche zu beglücken, indem sie versuchen, dir das aufzudrängen, was du gar nicht willst. Und da ist halt die Frage, was muss ich tun, dass ich höre, wie ein Jünger hört? Mir ist aufgefallen bei der Stillen Zeit, ich bin gerade dabei, wieder eine neue Bibel durchzuarbeiten. Ich mache das regelmäßig, dass ich einfach eine ganz frische Bibel nehme, wo nichts drinsteht und alles wieder frisch mache. Das hat den Vorteil, dass du denken musst. Und da ist mir aufgefallen, in Markus 4, 23 und im Folgevers, da zitiert die Bibel, also schreibt genau das Gleiche, was der Herr Jesus in der Offenbarung in den Sendschreiben sagt, sagt der Herr Jesus hier auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. So schreibt uns der Text der Bibel und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Da steht ein Wort, das kommt von Sähen. Das heißt, siehe darauf, nimm das genau ins Visier, achte darauf, was du hörst. Ja, was höre ich denn? Es gibt viele Stimmen. Es gibt mindestens so viele Stimmen, wie es Blätter gibt im Reiche Gottes. Heute beglücke ich die Menschen, wenn ich mit Leuten diskutiere über geistliche Dinge, dann haben sie in der Regel keine eigene Meinung, sondern bringen mir einen Ausdruck vom Internet. Die haben manchmal Pech. Die bringen mir einen Ausdruck, mit dem Mann habe ich mich schon vor 25 Jahren auseinandergesetzt. Das ist gerade wieder passiert bei der Arianer-Sache. Das ist nichts Neues. Das sind alte Kamellen. Das sind alte Dinge. Wisst ihr, aber die Leute, die sind dann begierig und holen aus der Konserve etwas. Oder sie haben Blättle. Christliche Blättchen. Schöne Schriften. Ich sage, Entschuldigung. Eigentlich interessiert mich nicht, was Blättle sagt. Aber das ist einfach... Wie soll ich das erklären? Der Mensch zapft alle Quellen an, die er kriegen kann. Und er sucht verzweifelt nach jemand, der das Gleiche denkt wie er selber. Klar. Der Subjektivismus feiert Triumphe. Wir sind so subjektiv, wir sind so auf uns selber fixiert, dass es brutal ist. Und jetzt sagt der Jesus, achtet darauf, seid vorsichtig, seht darauf, was ihr hört. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einer ganz einfachen Sache. Der Gott dieser Welt ist der Teufel. Die Reiche dieser Welt sind ihm übergeben. Er beherrscht den Äther, den Luftraum. Und wenn man heute vom Äther spricht, hat es eine ganz andere Qualität wie früher. Weil seit der erste Satellit hochgeschossen wurde, hat der Äther andere Bedeutung. Auch Epheser 6 wird für uns immer klarer von diesen Mächten, die im Äther, im Luftraum herrschen und die Menschen beeinflussen. Das heißt, wir sind umgeben, nachdem der Teufel der Vater der Lüge und des Mordes ist, wir sind umgeben von einer, ich sag's einmal, Legion von Finsternismächten, die über alle möglichen Kanäle ihre Lügen über uns ausschütten. Das kann man nicht so tun, wie wenn das nicht so wäre. Ich kann mich dem Medienzeitalter auch nicht entziehen, gell? Ich kann auch nicht sagen, zum Beispiel wie die Amish, ich fahre jetzt bloß nur mit einem Wagen ohne Gummireifen und mit Eisenbeschlag. Gell? Ich lebe in einer Welt, wo ich normal vernünftig leben muss, aber ich muss mir bewusst sein, da stecken Quellen dahinter, die nicht sauber sind. Jetzt muss ich halt lernen, mit dem umzugehen. Aber wo ist jetzt die Wahrheit? Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Ich finde es so einfach. Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, er sagt hier, der Herr Jesus, er ist die Wahrheit. Das heißt, ich habe eine Quelle, wo ich absolut richtig und sicher bin. wo ich ganz sicher bin, dass ich auf der richtigen Linie bin, wenn ich das höre, was er sagt, weil er die Wahrheit ist. Wenn ich ihm zuhöre, habe ich die Wahrheit. Johannes 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bin schockiert, sage ich ganz ehrlich. Ich bin schockiert, wie viele zentrale, unantastbare Einsichten und Lehren der Christenheit ihre Bibel nicht mal einen Millimeter Hintergrund haben. Man ist einfach hingegangen und hat gesagt, das ist christlich. Ja, ist es das? Versteht ihr? Der Mensch ist einfach nicht neutral. Der Mensch ist nicht in der Lage, neutral zu sehen. Er ist verderbt. 1. Mose 6 sagt, ist alles verdorbt. Aber ich habe das Wort der Wahrheit, absolutes Wort der Wahrheit, ist absolute Wahrheit, kein Irrtum drin. Und ich habe ihn, der die Wahrheit selber ist, und der ist das Thema dieses Wortes. Und jetzt sagt die Bibel als Höhepunkt, Johannes 16, 13, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17, 17 sagt, die Wahrheit ist das Wort Gottes. Das heißt, der Herr Jesus selber leitet uns durch seinen Heiligen Geist in alle Wahrheit hinein. Das ist die Frage, was ist Wahrheit? Aber zuerst einmal ist wichtig, was will ich hören? Ich will hören, was der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift zum Beispiel sagt. Das heißt, wenn ich die Bergpredigt lese, wisst ihr, da kommen wir zu einem ganz kitzligen Thema. Ich komme aus einer Richtung, da ging es früher so, da haben wir gesagt, die wahren Gläubigen haben nur ein Thema, radikale Bekehrung und Heiligung. Amen. Die andere Richtung, da haben wir immer gesagt, das sind die Abgefallenen, die haben ein soziales Evangelium. Ich kann schon nicht mehr Amen sagen, wisst ihr warum? Ich bin langsam dahinter gekommen, dass beide Wahrheiten eine Berechtigung haben. Aber wenn ich auf die Bibel genau höre, dann muss ich sagen, sind die zwei Wahrheiten autonome, einzelne Wahrheitsblöcke oder sind die parallel? Gehören die zusammen, wie mein Gesicht zwei Seiten hat? Ich sehe von links anders aus wie von rechts, wenn ich mal eine gebrochene Nase hatte, ist klar. Und so ist der Bibel so, manche Seite beschreibt einen Teil der Wahrheit, die andere Seite beschreibt einen anderen Teil der Wahrheit. Jetzt kommt halt das Problem. Was muss ich tun, dass ich beide Seiten sehe? Also ich will auf das hören, was wirklich Wahrheit ist. Aber ich will beide Seiten. Wisst ihr, die ganze Lehrauseinandersetzung der Christenheit, ich habe Kirchengeschichte ja ziemlich heftig studiert und auch lese sehr viel. Mir ist hier aufgefallen, zum Beispiel sind wir Wohlstandsbürger. Wenn jetzt Verfolgung ist, wie im Dritten Reich, oder wie es hier bei den Armeniern war, die ja im Untergrund gelebt haben, die man gekillt hat, wie es bei anderen Völkern ist, heute im muslimischen Raum, wo man die Leute killt. Ich sage es mal hart. Sagt der Herr Jesus in Matthäus 25, weil du rechtgläubig bist, du treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Sagt er das? Oder sagt er, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Was sagt er? Steht ihr? Nur rechtgläubig zu sein, ist eine Falle. Das ist ein einseitiges Hören. Die Bibel sagt immer, wer Gottes Wort hört und tut, da gehören beide Seiten dazu. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig, dass das gefährlich ist vor der Grenzüberschreitung links und rechts, das weiß ich auch. Ich lese gerade ein Büchlein, ich versuche es für die Gemeinde zu besorgen. Ich habe eins jetzt da liegt es. Das ist von einer Frau, die hieß Karen Jeppe. Das war eine Frau aus Dänemark, hochintelligente junge Frau, die Lehrerin wäre wollte und dann auch Lehrerin geworden ist. Und die dann den Ruf Gottes erfahren hat. Und dann ging sie nach Armenien, um in die Türkei in dem Fall, damals, um den Verfolgten zu helfen. Da habe ich mir auch oft überlegt, Jetzt tut sie was, und auch Dr. Lepsius, der hier ja der Kopf war von Deutschland aus, die haben manchmal Sachen getan, wo ich mir gesagt habe, könnte ich das? Die anderen Kreise, die rechtgläubig waren, haben gesagt, sorge jetzt nicht. Aber die rechtgläubigen Kreise haben teilweise nichts getan, teilweise haben sie was getan. Aber die anderen haben ihr Leben riskiert, um hier Menschen, die gläubig waren, das muss man wieder streiten, was heißt gläubig sein? Wo fängt die Grenze an, wo eine abweichende Lehrmeinung mein Heil gefährdet? Das ist die Frage. Wo fängt es an? Und wenn du dann siehst, wie diese Frau Kopf und Kragen riskiert hat, und dann siehst du, wie die anderen kommen und sagen, naja, das war nicht gut, sie hätte hier theoretisch und praktisch rechtgläubig reagieren müssen. Jetzt ist die Frage, wäre der Herr Jesus zufriedener gewesen, wenn sie rechtgläubig reagiert hätte? Wäre Gott der Vater, der seinen Sohn gesandt hat, als die totale Offenbarung in diesem Äon, in diesem Zeitalter, wäre Gott der Vater zufrieden, wenn letztendlich die Nachfolge Jesu bedeutet, völlig rechtgläubig zu sein und dafür ein paar kaputt gehen zu lassen? Wäre es richtig? Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir hunderte Mal, ich weiß nicht wie oft, habe ich mir in meinem Leben schon solche Fragen gestellt und ich bin zum Schluss gekommen, es gibt Situationen, da hast du gar keine Wahl, als einfach die Augen zu schließen, zu beginnen zu beten und zu sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Und wenn das jetzt heißt, dass ich jetzt sterben muss, dann muss ich sterben. Versteht ihr? Es gibt Situationen, da bist du ein Todeskandidat. Aber die Frage ist, ich kann es auch verkürzen, was ist wesentlich? Was meint der Herr wirklich? Wo gilt es jetzt? Wo ist der Krieg? Wo ist die Front? Ich will die Wahrheit hören. Und manchmal wundern wir uns, dass was schief geht, weil die Bibel sagt auch ganz klar, und da macht sie eigentlich keine theologische, wie soll ich sagen, besondere Lehren draus. Sie sagt ganz klar, was ich sähe, werde ich ernten. Und was die Leute säen, werden sie ernten. Wisst ihr, das geht mir nicht aus dem Kopf. Jakob war der Überlister, der Fersenhalter, der Betrüger. An wen ist er geraten? An Laban, sein Verwandter, der war noch schlimmer. Das heißt, Gott hat ihn genau dort erwischt, wo er getrickst hat. Und Gott wird auch uns genau an dem Punkt begegnen, vielleicht anders, wie wir wollen. Darum ist es aus meiner Sicht von letzter Bedeutung, dass wir Entscheidungen fällen. Ich will nur hören, was die Wahrheit ist. Und wenn das von meiner Einstellung abweicht, und wenn das von meiner seit 20 Jahren gefestigten Grundeinstellung abweicht, was dann? Was ist dann? Bin ich bereit, die Wahrheit über mich zu stellen? Bin ich Gott oder ist Gott Gott? Und ich bin nur ein Sklave Jesu Christi und habe mich der Wahrheit zu unterwerfen? Das ist die Frage. Steht hier. Und die Bibel geht noch weiter, sie sagt nicht nur, was du hören willst, nämlich nur das, was die Heilige Schrift sagt, was der Heilige Geist offenbart, sondern Lukas 8, Vers 18. Das hat mich genauso getroffen. Dort steht wieder, habt nun Acht, wie ihr hört. Also die Bibel sagt nicht nur, was du hörst, sondern wie du hörst. Also ich muss die Wahrheit haben, das Wort Gottes, jetzt kommt noch drauf an, wie. Ich kann zum Beispiel völlig aufs Wort Gottes hören, bin aber einseitig innerlich programmiert und höre dann immer nur und lese immer nur aus der Bibelstelle das raus, was man mir beigebracht hat oder was meine Überzeugung ist. Das ist jetzt der zweite Teil. Das ist zwar dann immer noch Leser der Wahrheit, höre auf den Herr Jesus, ist aber falsch, weil da stimmt das Wie nicht. Also das Was ist schon mal entscheidend, nur das Wort Gottes. So wie Gott es geoffenbart hat. Das zweite ist, wie? Wie geht man vor? Der Jesus hat für uns elende Menschen, die wir ja, Entschuldigung, darf ich es mal so sagen, wir sind hochmütig und dumm. Das habe ich lange nicht erkannt. Ein Mensch ist hochmütig und dumm. Wisst ihr, wir alle, in 100 Jahren, wenn nicht die Entrückung ist, wisst ihr, was für uns übrig ist, die 100 Jahre? Verwaiste Knochen im Sarg, wenn nicht der Staat schon den Sarg aufgelöst hat und der Friedhof und alles schon weg ist. Wisst ihr, das Problem ist ja einfach. Wir denken, wir sind das Zentrum des Weltalls. Wir. Dabei sind wir wie Ameisenhaufen, wo der dreimal heilige Gott, der lebendige Gott drumherum läuft und wir sind Ameisen, wie nix, wie gar nix. Wir tun immer so, als wären wir der Maßstab. Und jetzt geht der Herr Jesus hin in seinem Erbarmen. Er, der Sohn Gottes, von der er von sich sagt, dass er im Schoß des Vaters war, aus dem Vater geboren wurde, praktisch letztendlich letzte Erkenntnis hat, der Mensch wurde wie wir, das ist keine Frage. Ja, da brauchen wir nicht schwätzen, er war Mensch wie wir. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, und da erklärt er dann etwas. Und hier kommen wir jetzt zum schwierige Thema, das doch so einfach ist. Er fängt die Vers 19 an und sagt, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, wisst ihr, was dann passiert? Da sagt der Herr Jesus, dann kommt der Teufel und stiehlt das Gehörte. Das ist der dritte Punkt, zu dem möchte ich nachher gleich kommen. Wenn wir nicht an der richtigen Quelle sind beim Wort Gottes, und nicht richtig hören, das entschieden ist, wie habe ich gehört, nämlich richtig, und nicht der letzte Punkt kommt, wahrscheinlich der zweitletzte, das Verstehen, dann kommt der Teufel und stiehlt. Es geht nicht um Wissen. Ihr könnt vollgestopft sein mit Wissen und nicht verstehen. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Und viele glauben, wenn sie sich Wissen aneignet, dann sind sie geistlich. Das hat mit dem nichts zu tun. Wissen ist ein Mittel, um geistlicher zu werden, aber man kann auch durch Wissen ungeistlicher werden. Die Frage ist einfach, so wie der Jesus hier sagt, wenn ich es nicht verstehe, dann stillt es der Teufel. Vers 21 sagt, es gibt Leute, die haben keine Wurzel in sich, sind wetterwendig, also unbeständig. Und wenn jetzt Bedrängnis, Verfolgung um des Wortes willen kommt, dann nehmen sie Anstoß. Das heißt, dann fallen sie ab oder gehen zurück oder gehen nicht mehr durch. Sie werden dann feig. Woher kommt es? Weil sie nicht gewurzelt sind, weil sie nicht fest sind. Wisst ihr, warum sagt die Bibel, dass das Lehramt der Bibel unter anderem gegeben ist? Und die ganze Ämter der Bibel, dass wir nicht mehr umhergetrieben werden vor jedem Winterlehre. Wisst ihr, wenn ich selber aufs Bücher komme, ich kaufe meistens Bücher ein Stück. Und dann gucke ich mir das an. Und dann fällt die Entscheidung nachher auch, ob man es in der Gemeinde auslegt. Weil manchmal hat es Bücher, die sind super, manchmal sind Bücher eine Katastrophe. Wisst ihr, und das Grundproblem ist ja ganz einfach. Nicht umhergetrieben von jedem Winterlehre. Der ja sagt, jener sagt, da muss ich sagen, Entschuldigung. Wenn ich dann mit den Leuten diskutiere und denen beweise, dass die Bibel was anders sagt, dann fällt mir etwas auf. Und das habe ich schon öfters erlebt. Das habe ich bei den Zeugen Jehovas erlebt. Ich habe mit Zeugen Jehovas mal der Haustier klar bewiesen, dass er nicht recht hat. Wisst ihr, was der gemacht hat? Ich war fasziniert. Er hat gesagt, diese dilettantische Ignoranz, die der an den Tag legt, die ist bewundernswert. Die habe ich nicht. Der hat mich einfach angeguckt, hat ganz tief Luft geholt, hat die Luft ausströmen lassen und dann hat er mich treuherzig angeguckt und hat meine Frage völlig ignoriert, meinen Beweis ignoriert, hat gesagt, was sagt die Bibel vom Königreich? Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir haben gerade vom anderen Thema gesprochen, gerade habe ich dich überführt, dass du nicht recht hast. Nö, was sagt die Bibel vom Königreich? Dann ist Zeit, dass man abbricht, wisst ihr, dann muss man sagen, Wiedersehen. Aber wisst ihr, wir lachen, aber wir sind doch auch irgendwo so. Und ich habe jetzt wieder jemand bewiesen, dass er nicht recht hat in dieser arianischen Frage. Dann kriege ich einen Brief und da steht einfach dann genau die Frage nicht drin. Die wird einfach ignoriert. Da wird einfach getan, wie wenn ich nichts gesagt hätte. Da muss ich sagen, Entschuldigung. Aber so ist der Mensch. Der Mensch ist so. Wir sind alle irgendwo so. Das Ausweichen, sich nicht stellen zu wollen, wenn es einem nicht passt, das ist da. Und der sagt ganz klar, das führt dazu, dass das Wort kaputt geht. Und dann die Donner, Donner sind 1. Mose 3,17, der Fluch der Welt, der Fluch des Sündenfalls. Der sagt ganz klar, das äußert sich in Sorgen, im Betrug des Reichtums und so weiter. Und das erstickt es auch. Ist auch falsch. Darf ich mal eine ganz böse Frage stellen? Man hat ja Angst, dass, manchmal hat die Leute Angst. Mir hat mein Bruder gesagt, oh, tu das nicht, sonst kommen die Leute nicht mehr. Wenn ich nur das sage und tue, dass die Leute kommen, dann kriegst du in kurzer Zeit eine Truppe zusammen, vor der wird es dir irgendwann grauen. Ich frage jetzt einmal ganz einfach. Wenn die Bibel sagt, man hört einfach, was der Bibeltext sagt, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Warum quälen dann die Gläubigen ihre Kinder, dass sie alle Karriere machen? Warum? Warum? Muss man fragen, oder? Brauche ich das für mein Selbstwertgefühl, dass ich mit meinem Sohn oder meiner Tochter angeben kann? Scheinbar brauchen das die Gläubigen auch. Warum kann ich mich dem Bibeltext nicht unterwerfen? Warum kann ich nicht hören, was da wirklich steht und sagen, also gut, einfach. Die Leute glauben ja, wenn sie das Material sehen, das ich produziere, dass ich daheim eine Fabrik hätte. Riesenräume mit Foliobänden und allem drum und dran und 27 Schreibtische und so. Wenn die dann zu mir kommen in die Stube und sehen dann einen kleinen Schreibtisch, wo fast zusammenbricht, und zum ersten Mal jemand gesagt, und das ist alles hier? Ich sage, ja. Wir sind vom Denken dieser Welt geprägt, weil wir der Welt mehr zugehört haben als dem Herr Jesus. Das ist nur ein Musterbeispiel. Warum tun wir nicht einfach, was die Bibel sagt? Warum hören wir nicht? Natürlich nochmal, alle Bibelstellen. Da gibt es wieder Leute, die hören wohl, was die Bibel sagt, aber nur eine Stelle und auf der reitet sie rum. Oder nur eine bestimmte Richtung von Stellen, auf der wird rumgeritten. Statt alles, 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 meint die Bibel. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, auf das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Nochmal, ist euch aufgefallen. Und versteht. Ich muss klären, was höre ich? Nur das Wort Gottes. Wie höre ich? Indem ich mein Herzensboden bereite. Dass mein Herz nämlich in der Lage ist, richtig zu hören und dass ich in der Lage bin, zu verstehen. Und manchmal kann ich das nicht. Wisst ihr, was dann Gott macht? Und jetzt kommt das dumme Erfolgsdenken der Gläubigen, das fast schon pfingstlerisch charismatisch ist. Man glaubt, wenn es einem gut geht, dann sei er ein Gesegneter des Herrn. Ja, wo steht denn das? In Hosea 2,16 sagt die Bibel, und siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Und ihr das Tal Achor, das ist das Elendstal, das Tal der Trübsal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tag, als sie aus Ägypten zog. Und dazu gehören zwei Bibelstellen, die leicht zu merken sind. Jesaja 48 und Jeremia 48. Jesaja 48 sagt, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft, um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Also jetzt sagt Gott praktisch, und das ist ein ganz zentraler Punkt, ich muss geläutert werden in meinem Herzensboden. Sonst stelle ich Gott die Ehre und sonst verstehe ich auch nicht. Das heißt, Gott muss bestimmte Wege, die mir vielleicht nicht gefallen, in meinem Leben durchziehen, um mich innerlich dorthin zu bringen, wo er will. Ich habe das vor Jahren erkannt. Ich bin an für sich in gewisser Weise ein angenehmer, weicher Typ und bin gleichzeitig auf der gleichen Seite ein brutaler, harter Typ. Ich habe zwei Seiten. Ich habe schon festgestellt, wenn Gott zu mir öfters auch vom Gewissen her und zu meinem Herzen redet und ich absolut nicht höre, dann manchmal kommt der Schlag. Und ich habe festgestellt, dann plötzlich höre ich. Von mir interessant. Dann höre ich plötzlich. Also die Bibel sagt ganz klar, wie. Das Wie hängt an meinem Herzensboden. Manchmal muss Gott mein Herzensboden bearbeiten. Und da gehört dazu Jeremia 48, Vers 11. Wir haben das ja schon mal behandelt. Und das ist für mich nochmal ein ganz zentraler Punkt. Ich mag das selber auch nicht, aber es ist halt so. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben. und sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die umfüllen und seine Gefäße ausgießen und seine Krüge zerschlagen werden. Und dann erklärt die Bibel, dass er eben am Chemosh und diesem Götze zu Schande werden wird. Wisst ihr, es kann sein, dass ich jahrelang gläubig bin und mich irgendwo versteift habe, mich irgendwo verrannt habe und dann entsteht Geruch. Ich bin ein alter Taifinger, bin in Taifinger geboren. Und es gab früher in der Hechingerstraße eine Küferei. Und ich weiß das nicht mal als Kind, wenn du so 10 Meter vor der Küferei warst, da hat es dir die Luft weggenommen. So kam da ein, für meine Augen ein Gestank von dieser Küferei. Und das ist genau das, was hier die Bibel meint. Wenn du geistlich nicht umgegossen wirst, nicht erneuert wirst, nicht frisch bist, immer wieder dich ausrichtest, was will ich hören, wie will ich es hören, wie ist mein Herzenszustand und wie ist dieser Herzensboden, kann er wirklich Gott dienen, dann wirst du alte Dinge bei dir einmotten, richtige deine Seele, du wirst dich um diese Dinge drehen und dann wirst du, ob du es wahrhaben willst oder nicht, im Laufe der Zeit einen Geruch verbreiten, einen geistlichen Geruch, dass die andere Entdeckung geht. Das ist Fakt. Markus 7,14. Ich finde, Herr Jesus ist sehr gnädig, wie er hier dem Menschen klar macht, was er eigentlich zu tun hat. Er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Ist euch aufgefallen? Ich habe da immer drüber gelesen und versteht. Ich habe immer gedacht, du musst nur das Wort Gottes lesen. Nur das Wort Gottes mit meiner Brille, so ich gelehrt wurde. Inzwischen habe ich gelernt, ich muss das Wort Gottes nehmen. Vor Gott zugeben. Ich weiß gar nichts. Mich vor Gott demütigen. Und ihn bitte, dass er mir seinen Sohn offenbart, dass ich ihn überhaupt verstehe. Ihn bitte, dass er mich durch den Heiligen Geist erleuchtet. Hingehe und letztendlich dann dafür sorge, dass mein Herzensboden so ist, dass ich verstehen kann. Und dann sagt die Bibel, wer hört und versteht. Er sagt hier ganz klar, hört mir alle zu und versteht. Wir glauben manchmal nur, wenn man zuhört oder nur, wenn man wissen hat, das ist schon passiert. Nein, das Verstehen ist das Entscheidende. Zu hören, wie ein Jünger hört, heißt verstehen. Und dazu natürlich unabdingbar, vielleicht die wichtigste Stelle für das persönliche ganze Umfeld der stillen Zeit, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes, und da steht Logos, also damit meint die Bibel auch das geschriebene Wort, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, Gott muss meine Gesinnung und mein Herzenszustand durchs Wort Gottes ins Licht stellen. Das hat nichts mit öffentlich zu tun. Das muss allein geschehen, vor Gott, bis das Herz so bereitet ist, dass ich wieder die Frage, was hörst du, richtig beantworte, nämlich das Wort Gottes. Dass ich, wie hörst du, auch richtig beantwortet, indem ich mein Herz demütige vor Gott und meine Lieblingsthemen, meine Hobbys preisgebe und mich vor Gott wirklich öffne. Und da gehört natürlich unabdingbar dazu, was in Jesaja 66, Vers 2 geschrieben steht. Das ist eine ganz zentrale und wirklich für mich von letzter Wichtigkeit und eine bedeutungsvolle Bibelstelle. Da sagt Gott im zweiten Teil, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und zittert vor meinem Wort. Gottesfurcht, zittern vor dem Wort. Was höre ich? Wie höre ich? Wie ist mein Herzensboden? Verstehe ich wirklich? Habe ich wirklich Ehrfurcht vor Gott? Ist Gott der, der mein Herzensboden bei der stillen Zeit durch den Heiligen Geist bearbeitet? Oder wer ist es? Was sind meine Heftle, meine Meinungen, das, was ich gelesen habe? Oder ist es Gott, der durchs Wort Gottes an mir arbeitet? Und dann sagt die Bibel, wenn du jetzt verstehst, wie ein Jünger, hörst wie ein Jünger, dann kommt der letzte Schritt. Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Wenn man nämlich wirklich hört und versteht in der Tiefe und es tut, dann kommt man zum Glauben. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe? Ich bin ein Taifinger, junger Bursche gewesen. Ich war ein Skirennläufer, ein Fußballspieler. Ich war überall dort, wo man auch über die Stränge geschlagen hat, privat. Und ich war ein wilder Bursche. Aber in dem Moment, wie ich verstanden habe, es hat mich getroffen wie ein Keuleschlag, als ich verstanden habe, dass ich vom lebendigen Gott mit meinem bürgerlichen Leben, und ich bin sehr bürgerlich aufgewachsen, dass ich mit meinem bürgerlichen Leben verloren bin und in die Hölle fahre, als ich das begriffen habe, als ich es verstanden habe, dann kam noch der entscheidende Schritt. Ich habe das 4 Jahre verstanden gehabt. 4 Jahre und habe nicht getan. Gott hat erwartet, dass ich jetzt nachgebe und er hat mich nicht einmal gerufen. Ich weiß nicht, wie oft er mich gerufen hat. Das war wie ein Zier vor einer Seilwinde und ich habe immer wieder blockiert. Bis dann am 30.05.74 ich nachgegeben habe und der Herr Jesus aufgenommen habe, in derselben Sekunde brach ich durch zur Wiedergeburt. Das heißt, das Tun, man muss zuerst verstehen und dann muss das Tun folgen, was Gott einem sagt. Wenn nicht, dann sagt Matthäus 7, ab 26, wenn du nicht hörst, verstehst und tust, dann hast du dein Haus auf Sand gebaut und dein ganzes Lebensgebäude wird spätestens dann im Alter zusammenstürzen, dann bist du einer der elendsten aller Menschen. Wisst ihr, wo der Haken bei dem ist? Wenn du so vorgehst, verlierst du Freunde. Du verlierst Einfluss. Du bist nicht mehr beliebt, du bist nicht mehr angesehen. Das hat den Preis. Aber ist egal. Das ist die Schmach Christi, dass man vors Lager geht und sich mit dem Lager nicht mehr identifiziert, sondern dass man allein vor Gott steht. Und das, was er sagt. Also manchmal kommen die Leute zu mir und sagen, hilf mir gegen den. Der andere sagt, hilf mir gegen den. Na, meistens ist schon oft vorkommen und sage, hey, ich kann euch beide nicht helfen. Ihr habt nämlich beide nicht recht. Wie? Plötzlich habe ich 2 Feinde. Vielleicht bloß einen. Ja, bin ich dann der Guru, der alles weiß? Nö. Ich weiß zuerst mal gar nichts, sondern ich bin darauf angewiesen, dass der Herr durchs Wort Gottes eine Klarheit schafft. Und manchmal muss man auch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Gib mir Zeit. Ich kann nicht sagen, wie lange Gott braucht, um mir das klar zu machen. Ich habe Fragen, die ich seit 30 Jahren bewege und ich habe bis heute keine Antwort. Ich bin gespannt, ob ich sie überhaupt kriege. Vielleicht kriege ich sie in Ewigkeit auch nicht mehr. Vielleicht will sie Gott... Oder andersrum, vielleicht will der Mensch dann in der Ewigkeit das gar nicht mehr wissen. Das kann auch sein. Jesaja 50,4 haben wir im Gebet gehört. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Das heißt, wenn Gott in meinem Herzen arbeitet, dass ich hören soll, wie Jünger hören, dann ist der Mensch scheinbar so strukturiert, dass er Widerstand leistet. Also, ist die Kette dieser biblischen Lehre relativ einfach. Der erste Schritt, ich muss mich entscheiden, was ich höre, nämlich nur das Wort Gottes. Ich muss mich entscheiden, wie ich höre, mit einem biblischen Herzensboden, der sich Gott öffnet und dem Heiligen Geist die Wirksamkeit überlässt, mein Herz zu steuern. Und ich erwarte auch von Gott, dass ich es dann verstehe. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann erwartet Gott, dass ich das, was ich verstanden habe, was der Heilige Geist mir lebendig gemacht hat, tue, dass ich handle. Und das nächste. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich mir bewusst bin, wenn ich nicht tue, dann wird das Ganze zu einer Farce, dann werde ich wie so ein Fass, das der Küfer nie umgeschüttet hat, irgendwann beginne geistlich zu riechen. Jakobus 1,22 zum Beispiel sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Er sagt, du betrügst dich selber. Das geht weg in dein Bewusstsein, wenn du nicht den Weg der Wahrheit gehst. Wenn du dich nicht wirklich unterwirfst und tust. Und als ich das einmal in der Tiefe mir vergegenwärtigt habe, Das ist eigentlich was Interessantes passiert. Plötzlich habe ich Dinge gehört im Wort Gottes, das spricht beim Lesen gesehen, die habe ich nie gesehen, obwohl ich es 50, 100, 200 Mal gelesen habe. In Lukas 6, 27 ist interessant. Ihr kennt ja die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Habt ihr gewusst, dass es eine Parallele gibt? Das ist nicht die Bergpredigt, sondern die Predigt der Ebene. Die Bergpredigt wird nämlich fast wiederholt, aber nicht auf dem Berg, sondern auf der Ebene, auf der Niederung des Menschlichen. Hier steht zum Beispiel im Lukas 6, und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Und dann beginnt der Herr Jesus zu lehren. Und da kommt dann auch die zentrale Lehre, liebe deine Feinde, segne die dich hassen. Jetzt kommt der interessante Satz in Vers 27, euch aber, und den zweiten habe ich immer überlesen, die ihr hört, sage ich, liebe eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das heißt, die nicht hören, denen sagt der Herr Jesus manche Dinge gar nicht. Da kommt auch die Verdrehtheit und die Einseitigkeit her. Das heißt, mir ist das klar geworden, euch aber, die ihr hört, sage ich das. Da ist mir erst bewusst worden, wie wichtig es ist, dass man wirklich hört. Und dazu muss man bestimmte Dinge tun. Und wenn die man nicht freiwillig tut, dann tut sie Gott für uns. Jesaja 30, Vers 15, ist eine Bibelstelle, die eine große Rolle spielt. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Aber der Mensch hört ja immer nur das, was er hören will. Der nächste Satzteil liest man meistens nicht mehr. Aber ihr habt nicht gewollt. Jetzt kommen wir zum ganz zentralen Willen. Wisst ihr, die einfache Lehre, dass der Mensch keinen freien Wille hat, die ist natürlich raffiniert genug, dass der Mensch jede Ausrede hat, wo man was nicht tun muss, nicht tun will und durch die Masche schlüpfen kann. Die Bibel sagt ganz klar, ihr habt nicht gewollt. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel sagt ganz klar, wer der Wille Gottes tun will, muss ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte suchen. Ich muss hier meinen Willen mit einsetzen. Und die Bibel sagt ganz klar, durch Umkehr und Ruhe kannst du gerettet werden. Das heißt, du musst zur Ruhe kommen, du musst dich zurückziehen, du musst dich vor der Aktivität manchmal zurückziehen. Und du musst dann letztendlich zur Umkehr kommen, du musst bereit sein, vor Gott umzukehren, wenn er was geändert haben will. Wenn dein Verständnis falsch war, dann musst du es preisgeben. Und er sagt, so wirst du gerettet werden, wenn du stille bist und vertraust, glaubst auf Deutsch. Ich habe das lange nicht erkannt. Manchmal muss ich bereit sein, mich so Gott zu unterwerfen, dass ich sage, ich gehe deinen Weg, auch wenn jetzt alles übel aussieht. Aber wenn du jetzt meine Gebete nicht erhörst, wenn es nicht läuft, wie ich will, wenn alles anders läuft, ich gehe deinen Weg und ich bin bereit, wenn es dein Wille ist, unterzugehen. Aber wenn ich untergehe, dann will ich sauber untergehen, ohne Sünde, ohne Rebellion, ohne Hader, ohne irgendwas. Wie die Leute in Richter, die voll Sünde waren, die sagten, hilf uns. Gott sagt, ich helfe euch nicht mehr. Dann sagt der Richter 10, ist die Geschichte. Dann sagt er klipp und klar, ich habe euch so oft gemahnt und ihr habt nicht gehört, jetzt gibt es keine Hilfe. Und dann sagt sie, wenn das so ist, dass ich keine Hilfe habe, dann tun wir die Götze trotzdem von uns. Dann dienen wir dir trotzdem. Auch wenn du uns nicht hilfst, dienen wir dir. Wir gehen notfalls unter, aber nicht ohne dir zu dienen. Und das ist die Haltung, die Gott letztendlich erwartet. Und wenn die kommt, dann funktioniert es. Dann werde ich plötzlich hören, wie ein Jünger hört. Und interessant ist, Lukas 7, Vers 3, da liest man dann so drüber. Als er aber von Jesus hörte. Wisst ihr, plötzlich hörst du dann von Jesus. Plötzlich hörst du dann, was Gott, der dreimal heilige, lebendige Gott, was er durch seinen Sohn bei dir tun will. Plötzlich siehst du, wo die Hilfe ist. Plötzlich siehst du die Lösung. Plötzlich hörst du. Und dann kannst du kommen, verstehen, tun. Und dann funktioniert's. Und in Lukas 9, 35 und Folgevers sagt die Bibel, deine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, das ist Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also sind wir wieder bei Johannes 14, Vers 6. Jetzt kommt was Interessantes. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. In die Parallelevangelie heißt es, sie sah niemand als Jesus allein. Und plötzlich begreifst du, wie der alleinwahre Gott, der bevor es überhaupt Zeit gab, aber bevor es Ewigkeit gab, Ewigkeit ist auch eine Zeitform. Ist eine unendliche Zeitform, teilweise unendlich, teilweise nicht unendlich, aber es ist eine Zeitform, auch wenn wir sagen unendlich, es gab mal eine Zeit, das ist jetzt ein blöder Satz, aber es gab mal eine Zeit, wo es gar keine Zeit gab. Das ist auch mal ein Zustand, wo nur Gott war und dann war der Sohn in ihm. In seinem Schoß, sagt die Bibel. Und dieser Gott hat einen Ratschluss der Ewigkeit, das steht in Epheser 3. Einen Plan der Äonen, wo er ganz genau geplant hat, wie was laufen soll. Was soll meine Hilfe sein? Was ist der elende Sünder für einen Mensch? Was muss man ihm Gutes tun? Was muss man ihm helfen? Was muss man ihm für Mittel geben? Das hat Gott alles geplant vor Grundlegung der Welt. Und der Jesus hat im Kreuz vor Golgatha alles getan, durch sein kostbares und teures Blut. Als es im innersten Heiligtum war, war alles fertig. Es ist alles fertig. Aber wenn ich jetzt plötzlich beginne, ihn, der die Wahrheit ist, zu hören, plötzlich das zu akzeptieren, was er sagt, gleichzeitig das Wie regle, indem mein Herz vor Gott sauber ist, wenn ich mein Herz öffne und ihn walten lasse, auch in meiner Seele, in meinem Herzen, bereit bin zu verstehen und wenn dann das Verstehen geschehen ist, bereit bin zu tun, einfach von ganzem Herzen zu tun, dass er zu mir wirklich weiterreden kann, kein Widerstand mehr leiste, dann werde ich hören, wie ein Jünger hört, und dann tue ich den Willen Gottes des Vaters, dann höre ich das, was er hier sagt, auf ihn sollt ihr hören. Und dann sehe ich am Schluss nichts als Jesus allein. Und dann sehe ich 1. Korinther 4, 6, die Schrift allein nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Theorie und Praxis. Ich bin mir vollkommen bewusst, wenn jeder das so akzeptieren würde und so vorgehen würde, würde sich die Denominationen innerhalb kurzer Zeit auflösen. Du hättest Einheit des Glaubens, du hättest keinen Streit mehr bei den Gläubigen. Es käme so langsam der Friede Gottes zurück. Natürlich würde manches Götzebild des Egos vom Sockel fallen. Manche Leute würden ihren Einfluss völlig verlieren und wären plötzlich nichts mehr. Ist mir auch klar. Aber je länger ich die Bibel lese, gibt es nur eine Möglichkeit. Höre, wie ein Jünger hört. Höre, was sagt die Bibel wirklich? Was sagt da Jesus wirklich? Und wenn er der Einzige ist, der beim Vater war, Johannes 1, 18 sagt es glasklar, er war der Einzige, der bei Gott war, wenn nur er das uns vermitteln konnte, indem er Mensch wurde, ja, Entschuldigung, was taugt dann die ganze Lehrtätigkeit und die ganze, ich sag's einmal so, Flut von Büchern und Publikationswut der Leute, wenn sie sich nicht dem unterwirft? Wenn sie nicht Gott unterwirft und nicht sagt, du allein und nur ein einziger Kanal akzeptiert. Ich kann nicht für die andere reden. Ich bin vor Gott nur für einen verantwortlich, für mich. Ich kann bloß für mich reden, bin nicht einmal für meine Kinder verantwortlich. Ich muss denen die richtige Erziehung angedeihen lassen, muss ihnen das Richtige sagen, dann müsst ihr ihre Entscheidung selber fällen. Schau klar. Aber ich bin allein verantwortlich vor Gott. Was hörst du? Wie hörst du es? Verstehst du? Und wenn du es verstanden hast, tust du es von ganzem Herzen? Leistest du Widerstand oder keinen? Bist du bereit, dich zu blamieren, dass die anderen nicht mehr mit dir zufrieden sind? Ist nicht einfach. Lässt du mal Hebräer die Stelle dass man bereit ist, vor das Lager zu gehen und die Schmach des Christus zu tragen. Lest das einmal. Wisst ihr, die Bewegungen sind immer ganz einfach. Geh vors Lager, verwirf alle Lehrmeinungen, alle Bewegungen, außer einer, meiner. Kennt ihr das? Die sagen, nur meine muss glauben. So ist der Mensch. Wenn du unsere Richtung vertrittst, dann bist du vors Lager gegangen, dann bist du ein wahrer Gläubiger. Ich muss sagen, nee, dann muss ich deine auch noch verwerfen, dann passt es. Wenn wir das tun, dann müssen wir uns Zeit nehmen, vor Gott stille zu werden, das Wort Gottes neu ernst zu nehmen und notfalls einmal wochenweise drum zu kämpfen oder längere Zeit zu sagen, Herr, wie meinst du das? Was ist das? Mit Leben, das man es nicht versteht. Und sage, wenn ich es aber verstanden habe, das verspreche ich, dann tue ich es vor ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und dann hast du plötzlich Leute, die hören, wie Jünger hören. Von daher stimme ich dem Harald seinem Wunsch uneingeschränkt zu, dass das Ergebnis für heute sein möge, dass wir hören, wie Jünger hören. Ich möchte beten. Herr Jesus, du sagst im Johannesevangelium in Kapitel 2, dass niemand dir sagen musste, was ein Mensch war, weil du ihn selber kanntest. Vater im Himmel, du zeigst uns in der Heiligen Schrift so unzweideutig und so klar, wie verderbt wir sind und dass wir eigentlich nichts zu erwarten haben, wenn du deinen Sohn nicht für uns geopfert hättest im Kreuz vor Golgatha, wenn nicht das kostbare und teure Blut geflossen wäre und dass nur das Blut die Sünde hinwegnimmt und dass unsere Sinne nur erleuchtet werden können vom Heiligen Geist, wenn vorher die Reinigung durchs Blut Jesu geschehen ist. Jetzt erbarme dich unser. Du weißt, wo jeder von uns steht, du weißt, wo ich stehe. Gib uns einfach Gnade, auch so wie es im Jesaja steht, stille zu werden, umzukehren, Buße zu tun, zu revidieren, still zu sein und wirklich kindlich zu glauben, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.